Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Vor 1300 Jahren im heutigen Hessen. Der christliche Missionar Bonifatius will die Heiden vom neuen Glauben überzeugen und greift zur Axt.
Bonifatius wollte ein ganz klares Zeichen setzen. Und er hat sich gefragt, wie kann ich den Menschen zeigen, dass das Evangelium die Wahrheit ist, dass das Evangelium den liebenden Gott vermittelt. Und so hat er eben gesagt, es muss knallen, wenn man so will. Und deswegen hat er gesagt, ich fälle diesen Baum und es wird nichts passieren.
Bonifatius lässt die Donaueiche fällen.
Diese Sache, die ist so populär geworden, dass war so, ja, wie soll ich sagen, schlagkräftig, durchschlagskräftig bis in die heutige Zeit.
Die Donaueiche gehörte damals einem germanischen Volksstamm, den Katten. Diese Eiche war den Katten heilig. Sie verehrten in ihr den Gott Donau.
Wenn wir heute sagen, 1300 Jahre Fällung der Donaueiche, dann klingt das ja ungefähr so, als wenn wir den 30. Jahrestag zum Beispiel der Wiedervereinigung feiern oder den 80. Geburtstag eines bedeutenden Künstlers. Wir tun so, als wenn das ein im Grunde in Stein gemeißeltes Datum wäre. Wir tun so, als wenn wir damals mit der Digitalkamera daneben gestanden hätten und dann hätten wir auch den Fall der Donaueiche gesehen. So wird man sich das nicht vorstellen können, ob diese Donaueiche tatsächlich so gestanden hat, ob sie wirklich gefällt worden ist von Bonifatius, wer weiß es schon.
Der Apostel mit der Axt, Bonifatius und die heilige germanische Eiche. Eine Sendung von Christian Röther.
Fritzlar, eine Kleinstadt in Nordhessen. Im kommenden Jahr feiert sie Geburtstag, 1300 Jahre. Denn 724 soll sie gegründet worden sein. Die katholische Kirche in Fritzlar feiert schon in diesem Jahr und erinnert damit an das Jahr 723.
Das Wirken von Bonifatius begann eben vor 1300 Jahren mit der Fällung der Donaueiche. Und deswegen finde ich das wichtige Ereignis. Damit hat Bonifatius angefangen, damit hat er ein Zeichen gesetzt, damit hat er den Glauben in diese Region gebracht. Und deswegen finde ich es so wichtig, eben dieses Ereignis zu feiern, weil ausgehend davon alles Weitere entstanden ist.
Patrick Prähler ist der katholische Stadtpfarrer von Fritzlar.
Ohne den heiligen Bonifatius gäbe es diese Kirchengemeinde nicht. Und ich glaube, ohne Bonifatius gäbe es wahrscheinlich auch die Stadt in dieser Art und Weise nicht.
Bonifatius hat eine enorme Bedeutung für Fritzlar. Er gilt sozusagen als Gründungsvater der Stadt Fritzlar.
Stefanie Mnich ist Kunsthistorikerin und leitet das Museum Hochzeitshaus, das sich mit der Stadtgeschichte von Fritzlar befasst. Auch dort geht es natürlich um die Fällung der Donaueiche.
Das ist einfach eine Geschichte, die hier jedes Schulkind kennt und sich auch damit identifiziert und das eine coole Geschichte findet. Bonifatius ist weiterhin ein Star und ist wirklich auch nicht nur in Fritzlar berühmt, also bundesweit würde ich sagen. Bonifatius ist einer der Heiligen, den man kennt, ja.
Zur Welt kommt Bonifatius weit entfernt von Fritzlar, im Königreich Wessex, im Südwesten des heutigen England. Und zwar um das Jahr 673.
Damals hieß er noch nicht Bonifatius, sondern seine Eltern taufen ihn auf den Namen Winfrith. Als Kind wird Winfrith in ein Benediktinerkloster gegeben. Er soll sein Leben Gott widmen.
Mit etwa 30 Jahren wird er zum Priester geweiht. Doch als er sich mit 40 Jahren auf sein Lebensabend im Kloster hätte einstellen können, da fasst Winfrith einen Entschluss. Er wird Missionar.
Bereits seit rund 200 Jahren brechen irische, schottische und später auch angelsächsische Mönche auf, um auf dem europäischen Festland den christlichen Glauben zu verbreiten.
Dieses Überwinden von Distanzen von Angelsachsen, also vom heutigen England, auf unser Festland hier, ist ein Ausdruck von Frömmigkeit, indem man besonders viel und besonders Riskantes auf sich nimmt, um vor Gott besonders gut dazustehen. Man nannte das damals Peregrinatio. Also man war unterwegs, man war auf der Pilgerschaft, um Jesu Christi willen, um ihm einen besonderen Gefallen zu tun.
Durch seine Pilgerreisen wird Bonifatius zum wichtigsten Vertreter der angelsächsischen Mission. Er überquert den Ärmelkanal, um germanische Stämme zu christianisieren.
In einer Zeit, die ganz kleinräumig gedacht hat, ist Bonifatius jemand, der große Distanzen überwunden hat. Zum einen von England über Friesland, über Thüringen und Hessen bis hin nach Bayern, aber er ist auch mehrfach in seinem Leben nach Rom gewandert, also dreimal. Und das sind ja schon, wie soll man sagen, heute Mittelstreckenflüge.
Hubertus Lutterbach ist römisch-katholischer Priester, Theologe und Historiker. An der Universität Duisburg-Essen ist er Professor für Christentums- und Kulturgeschichte. Über Bonifatius hat er eine Biografie geschrieben. Sie heißt Mit Axt und Evangelium. Die Axt bezieht sich natürlich auf die Donaueiche.
Bonifatius hat dann gesagt, ja, also das ist ein konkurrierendes Heiligtum, das können wir so nicht lassen.
Bonifatius ist etwa 50 Jahre alt, als er die Eiche fällt. Damals ist er seit 10 Jahren als Missionar in Europa unterwegs. In Rom hat er von Papst Gregor II. Den Namen Bonifatius erhalten. Er bedeutet so viel wie der gutes Schicksal bringende.
Und Bonifatius erhält vom Papst auch einen Auftrag. Er soll, wie er selbst schreibt, den ungläubigen Völkern das Geheimnis des Glaubens bekannt machen.
Doch im heutigen Nordhessen will der germanische Stamm der Katten offenbar nichts wissen vom christlichen Glauben. Die Katten halten zum Gott Dona, von dem der Donnerstag seinen Namen hat. Bekannter ist Dona heute unter seinem nordischen Namen, Thor.
Dieser Gott Dona, ein germanischer Gott mit einer langen Glaubenstradition, der ist schon lange geglaubt worden, galt vor allem oder machte sich vor allem als Wettergott bemerkbar, so glaubten die Menschen. Also, indem es blitzte und donnerte.
Und die Anhänger eines solchen rustikalen Gottes, so darf man heute vermuten, ließen sich durch Worte nicht überzeugen.
Ich schütte dem Germanen ein Glas Wasser über den Kopf und sage, du bist jetzt getauft, du bist jetzt Christ, zieh deiner Wege. Das ist nicht nachhaltig genug.
Clemens Lohmann ist Historiker und war 35 Jahre Stadtarchivar von Fritzlar. Er steht vor dem Fritzlarer Dom neben einem Bonifatius-Denkmal, das hier 1999 aufgestellt wurde.
Ich habe mich noch im Sinn, es war also ein großer Tieflader, der da um die Ecke gefahren kam und hatte das Denkmal drauf.
Es ist etwa 3 Meter hoch und aus Bronze gegossen. Bonifatius trägt eine Mönchskutte. Er steht auf einem Eichenstumpf, hält in der einen Hand eine kleine Kirche und in der anderen Hand eine riesige Axt.
Er ist ein bisschen größer als lebensgroß, obwohl man weiß, dass Bonifatius eine hünenhafte Gestalt gehabt haben soll. Man muss auch davon ausgehen, er ist jetzt hier barfuß. Also für die vielen Kilometer, die gelaufen haben, das ging nicht barfuß. Irgendeine Art von Schuhwerk haben sie gehabt. Aber ansonsten ist das, denke ich mal, auch künstlerisch sehr gut gelungen.
Wo heute das Denkmal steht, könnte einst die Donaueiche gestanden haben. Der genaue Standort lässt sich jedoch nicht mehr rekonstruieren. Auch wenn das durch die Jahrhunderte hindurch viele Forscher und Hobbyforscher versucht haben.
Insbesondere in den 1920er Jahren zur 1200-Jahrfeier der Stadt wurden also verschiedene Aufsätze geschrieben, wo ist der Standort der Donaueiche. Letztendlich zu klären ist sie nicht, diese Standortfrage, weil es einfach zu eine ungenaue Ortsangabe ist.
Bei Geismar heißt es in der ältesten bekannten Quelle. Geismar war damals ein Dorf und ist heute ein Ortsteil von Fritzlar.
Ganz in der Nähe, auf einem Hügel auf der anderen Seite des Flusses Eder, lag die Bührerburg, errichtet an der Nordostflanke des Frankenreiches zum Schutz der Region. Hier lebten fränkische Truppen und 723 Bonifatius. Die Franken waren bereits christianisiert und mit Bonifatius verband sie ein gemeinsames Ziel.
Und jetzt liegt es im Interesse von beiden, also einmal vom Staat, diese aufsässigen Katten, die schon den Römern Schwierigkeiten bereitet haben, zu pazifizieren. Und der Kirche liegt es daran, sie zu christianisieren, also von beiderseitigem Vorteil sozusagen, wenn ich also diese Aktion durchführe. Und der Bonifatius kommt hierher und ohne diese Soldaten, also ohne den Schutz der Truppen, wäre er glatt totgeschlagen worden.
So wird nur die Donaueiche geschlagen. Dabei ist allerdings die Frage, hat Bonifatius tatsächlich selbst zur Axt gegriffen?
Also historisch in der Quelle belegt ist es nicht, dass er selber aktiv geworden ist, aber ich würde sagen ja. Denn das müssen Sie sich vorstellen, er kommt ja von der Bürgerburg und hat immer wieder gesehen, wie die heidnischen Katten sich unter der Donaueiche versammelten. Und das muss seinen Ingrimm um Zorn hervorgerufen haben. Und dann ist er eben im Schutz der Truppen der Bürgerburg auf die andere Seite der Eder und hat dann, es war ein stürmischer Herbsttag, wie es in der Lebensbeschreibung für Willibald heißt, und hat dann die Eiche gefällt.
Als Bonifatius kühn und entschlossen den Baum wirklich gefällt hatte, strömte eine große Menge von Heiden herbei, welche den Feind ihrer Götter voll Eifer verwünschten. Als er jedoch nur ein wenig in den Baum hineingehaucht hatte, siehe, da wird die gewaltige Wucht der Eiche durch den von droben wehenden Hauch Gottes mächtig bewegt und stürzt mit gebrochener Krone zu Boden.
Bei dem, was der Priester Willibald von Mainz hier schildert, war er selbst wohl nicht dabei. Er verfasste seine Schrift über Bonifatius wenige Jahre nach dessen Tod.
Die Fällung der Donaueiche wird ja in einer Quelle beschrieben, die ja keine Tatsachenquelle ist, sondern es ist eine Legende, die im Grunde darum bemüht war, Bonifatius und sein Wirken hochleben zu lassen, ihn wirklich groß zu machen, ihn populär zu machen. Es war im Grunde eine Art Kultpropaganda,
erklärt der Kirchenhistoriker Hubertus Lutherbach.
Und ob diese Fällung der Donaueiche, ne, nach dem Motto kam, sah, siegte abgelaufen ist, wie Willibald von Mainz das in dieser Legende berichtet, das weiß man natürlich nicht genau. Sein Bericht ist also als tendenziös auf jeden Fall zu veranschlagen. Es könnte auch durchaus sehr spannend geworden sein, ne, wo beide Parteien also denken, der Sieg könnte glatt auf unserer Seite liegen.
Wie durch eine überirdische Kraft zerbarst die Eiche in vier Teile. Bei solchem Anblick wandelten die Heiden, welche vorher solche Verwünschungen ausgestoßen hatten, ihre Lästerung nun umgekehrt in Segen und Preis des Herrn.
Und man wird auf beiden Seiten, so stelle ich mir das vor, auch religiös praktiziert haben. Die Donau-Leute werden vielleicht ihre Zauberformeln oder ihre religiösen Überzeugungsformeln gesprochen haben und die Christen werden vielleicht Psalmen gebetet haben oder vielleicht wird man eine Schriftstelle vorgelesen haben.
Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum, jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Matthäus 3, Vers 10.
Und lange werden die Donau-Leute noch gehofft haben, dass der Donaugott eingreift. Man wird auf jeden Fall mit dem plötzlichen, unvorhersehbaren und für die Christen tödlichen Eingreifen des Donau gerechnet haben. Und je weiter offenbar die Aktion ihren Fortgang nahm und nichts passierte, war das natürlich für die Donau-Leute eine Katastrophe. Während die Anhänger des Bonifatius gesagt haben, ja, haben wir ja immer gesagt, dass das also zu unseren Gunsten am Ende ausgehen wird.
Darauf erbaute dann der hochheilige Bischof Bonifatius, nachdem er mit den Brüdern Rat gehalten hatte, aus dem Holze jenes Baumes ein Bethaus und weihte es zu Ehren des heiligen Apostels Petrus.
Ich glaube, es kennt jeder diese Geschichte, aber wie das immer so ist, vieles gerät auch in Vergessenheit. So glaube ich auch, dass die Geschichte, die Erzählungen, die Mythen um den heiligen Bonifatius sicherlich in Vergessenheit geraten sind bei vielen. Umso wichtiger ist es, dieses Thema wieder aufzugreifen, um ihn wieder präsenter zu machen.
Patrick Prähler ist als katholischer Stadtpfarrer von Fritzlar zuständig für den Dom und das Dommuseum. Dort zeigt man in diesem Jahr vier Sonderausstellungen. Sie befassen sich mit Bonifatius, der Fällung der Donaueiche und deren Wirkung.
Zeichen, Symbole, Rituale waren in dieser Kultur, in dieser Zeit einfach unglaublich wichtig. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, die Menschen konnten nicht lesen. Es gab auch keine Medien, wie wir sie heute haben, sondern es ging alles über Erzählung, über Symbole, über demonstrative Handlungen. Und ich glaube, Bonifatius war darin sehr, sehr gut. Er hat genau gewusst, was er tun muss.
Stefanie Kosalter-Dallmann ist Kunsthistorikerin und arbeitet als Kuratorin für das Fritz-Lahrer Dommuseum. Reste des Baums, aus dem einst die Vorgängerkirche des Doms erbaut worden sein soll, sind im Museum allerdings nicht zu sehen.
Also ein Baum archäologisch wiederzufinden ist gerade hier in Nordhessen so gut wie unmöglich, würde ich sagen. Wir haben hier, wenn Sie rumgucken, haben wir sehr, sehr viel Wald. Also da einen 1300 Jahre alten Eichenrest zu finden, glaube ich, ist wie ein Gewinn im Lotto.
Statt des Baumes ist im Museum nun unter anderem ein Buch zu sehen, eine Kopie des wertvollen Codex Ragindrudis.
Dieses Stück ist eben deshalb so ganz zentral mit Bonifatius und seinem Leben und vor allen Dingen seinem Tod verbunden, weil man an diesem Stück noch die Einschnitte und Verwundung sozusagen, die Kerben sieht, die eben durch die Schwerter der heidnischen Friesen in Dokkum verursacht worden sind, wo der heilige Bonifatius sein Martyrium erlitt.
Um die 80 Jahre soll Bonifatius alt gewesen sein, als er zu seiner letzten Missionsreise aufbricht. Also rund 30 Jahre nach dem Fällen der Donaueiche. In Dokkum, in den heutigen Niederlanden, werden Bonifatius und seine Begleiter überfallen und getötet. Die einen sagen, es war Raubmord. Andere meinen, heidnische Friesen hätten den christlichen Missionar gezielt erschlagen. Davon soll das Buch zeugen, das im Museum ausgestellt ist.
Der Überlieferung nach hat der heilige Bonifatius, wurde im Morgen überrascht und er soll sich mit diesem Buch vor den Hieben, vor den tödlichen Hieben geschützt haben. Also man hat auch dieses Buch untersucht. Es stimmt, also diese ganzen Einschnitte können tatsächlich von Schwertern stammen. Aber die Schnittgeografie, sage ich mal, lässt eher vermuten, dass es eine rituelle Zerstörung war, nachdem der heilige Bonifatius getötet wurde.
Sein gewaltsamer Tod trägt dazu bei, dass um Bonifatius schnell ein Heiligenkult entsteht.
Sein Grab im Dom von Fulda wird zum Pilgerziel, erklärt Kirchenhistoriker Lutherbach.
Die Christen deuten, und auch die Legende deutet diesen Tod im Grunde als eine Art Märtyrertod. Mehr kann man für den Glauben nicht tun, als dass man für Christus das Blut vergießt. Nicht nur, dass man sein ganzes Leben, sagen wir im Grunde scheibchenweise für Christus hingibt, sondern am Ende auch noch alles, was man hat, sozusagen seine gesamte körperliche Existenz.
Und die Heiden, die sich von Bonifatius nicht bekehren lassen wollten, wie standen sie zu seinem Tod?
Dass Menschen konkurrierender Glaubensüberzeugung natürlich hier nun vielleicht so etwas wie eine rückwirkende Genugtuung verspüren kann, das läge ganz in der Logik der damaligen Zeit.
Die Katten und ihre Götter sind heute weitgehend vergessen. Bonifatius hingegen wurden vielerorts Denkmäler gesetzt. Straßen und Kirchen wurden nach ihm benannt, auch ein kirchliches Hilfswerk, als Erinnerung daran, dass er den christlichen Glauben verbreitet hat. Und gefestigt, erklärt der Historiker Clemens Lohmann.
Er hat versucht, diese Christianisierung auch mit Strukturen zu verbinden. Also Gründung von Kirchen, Gründung von Bistümern, Klöster, um auf diese Art und Weise diesen christlichen Glauben fester zu verankern, als wie nur im persönlichen Zwiegespräch.
Der Fritzlarer Stadtpfarrer Patrick Prähler sieht in Bonifatius bis heute ein Vorbild.
Bonifatius war jemand, der überzeugend war. Ich glaube, die deutsche Kirche ist manchmal nicht mehr ganz so überzeugend. Auch da können wir auf den Bonifatius schauen. Sicherlich werden wir nicht mehr seine Methoden anwenden können. Wenn ich jetzt mit der Axt durch die Stadt ziehe, kommt das, glaube ich, weniger an. Aber trotzdem zu sagen, wir müssen missionarisch sein, so wie der heilige Bonifatius eben war.
Der katholische Priester und Wissenschaftler Hubertus Lutherbach blickt kritischer auf Bonifatius. Auch wegen der Fällung der Donaueiche.
Für uns sind solche Ausdrucksformen von Religiosität schwierig. Wir gehen davon aus, es gibt unterschiedliche religiöse Angebote, unterschiedliche Religionen, unterschiedliche Weltanschauungen. Und grundsätzlich kann ich alle die Angebote, die mir zur Verfügung stehen, die kann ich überhaupt erst einmal tolerieren. Ich muss sie nicht kaputt machen. Das unterscheidet unseren Hintergrund fundamental von dem, was ein Bonifatius und seine Getreuen im Hintergrund hatten. Die haben nämlich gesagt, also unser Christentum ist die Religion, die alleine zählt.
In Glaubensfragen zur Axt greifen. Das wird heute von vielen Menschen abgelehnt. Trotzdem fasziniert die Geschichte des Wanderpredigers Bonifatius noch immer.
Der Apostel mit der Axt, Bonifatius und die heilige germanische Eiche. Eine Sendung von Christian Röther. Es sprachen Monika Oschek, Timo Weißschnur und Marina Binke. Ton und Technik Martin Eichberg. Regie Philipp Brühl. Redaktion Andreas Mein. Produktion Deutschlandfunk 2023.